Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank, Nadine, insbesondere für den mutmachenden Start in den Gottesdienst heute Morgen. Hat mir sehr gut gefallen und das ist das, was wir brauchen, Mut. Ich möchte auch ein bisschen anknüpfen und fortfahren und auch unterstützen, Mut zu machen. Ich habe das meine Ausführung heute, meine Predigt heute mit dem Titel versehen, Leben im Geist ohne Angst. Ohne Angst. Ja, Michael, du hast letzte Woche uns sehr schön diesen Würfel gezeigt mit den 5 Seiten, die du beschrieben hast. Und ich erinnere nochmal, die eine Seite sagt Heiligkeit, wir wollen ein heiliges Leben führen und die andere Seite, wir möchten dem Heiligen Geist auch Raum geben in unserem Leben. Die dritte Seite, wir glauben an die Kraft des Gebets. Die vierte Seite, wir nehmen das Wort Gottes, die Bibel, als Leitschnur in unserem Leben. Und die fünfte Seite, es ist uns wichtig, barmherzig zu sein und anderen zu helfen. Und du hast gesagt, Michael, dass wir in unserem Leben nicht einseitig nur einen oder zwei Aspekte betonen sollten, sondern möglichst umfassend. Und ich denke, dass es bei mir heute wenigstens um 3 Aspekte geht, um den Heiligen Geist, um das Gebet und um das Wort Gottes. Ich stütze mich ein bisschen ab auf einer Bibelarbeit von Andreas Klotz, dem Leiter der, auf jeden Fall von ihm. Und wir hatten da eine sehr gute Bibelarbeit vor einem Jahr. Wir wissen alle, also jeder Christ, der weiß, dass ein Leben im Glauben, das mit Freude verbunden ist, das mit Liebe verbunden ist, das wirkliche Leidenschaft hat, das Kraft beinhaltet, nicht selbstverständlich ist. Wir kennen das alle in unserem Leben auch, dass wir Tiefen haben, dass es depressive Phasen gibt, Zweifel, Herausforderungen, Niedergeschlagenheit. Es ist nicht immer alles gut im Leben eines Christen. Ich sage mal ein Beispiel aus meinem Leben und dieses, ihr wisst, dass ich beruflich ein Institut leite, in der Leitung eines Instituts bin. Dieses Institut beschäftigt sich mit dem Auto. Wir machen da Forschung und Lehre. Und ihr wisst auch, dass sich da viel verändert in diesem Gebiet. Das Auto und das gesamte Verkehrssystem unterliegt einem Veränderungsprozess. Wir haben die Elektrifizierung der Antriebe, wir haben die Automatisierung des Fahrens, wir haben eine Vernetzung der Fahrzeuge, eine kommunikative Vernetzung der Fahrzeuge und des gesamten Verkehrssystems. Und das bedeutet auch, dass an einem solchen Institut sich natürlich die Aufgaben auch verändern. Sie haben sich verändert, sie verändern sich. Und das bezieht sich nicht nur auf die fachlichen Themen, die wir haben, sondern es bezieht sich auch auf die Menschen. Und wenn an einem solchen Institut wie unserem 250 Personen arbeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann muss man eben flexibel reagieren und man muss Veränderungen durchführen, da wo Themen zurückgehen, müssen Leute abgezogen werden, da wo Themen neu entstehen, müssen sie draufgebracht werden. Und das ist nicht einfach und auch die Finanzierung der Projekte, das ist gar nicht einfach. Aber richtig schwierig wird es erst, wenn man innerhalb des Vorstands, und wir sind drei Personen, sich nicht einer Meinung ist, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Und einer meiner beiden Vorstandskollegen und ich haben bezüglich der Führung des Instituts so unterschiedliche Auffassungen und eine so unterschiedliche Art und Weise, das anzugehen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das ist wirklich enorm. Und vor 2 Jahren war ich an einem Punkt, wo ich dachte, ups, wie geht das überhaupt noch? Wie geht das überhaupt noch, dass die Dinge, die ich selber für richtig halte, dass ich sie umsetzen kann? Und nachts habe ich mich im Bett gewälzt und nur noch über diese Themen nachgedacht. Vielleicht mal bis hierhin. Ich erzähle euch nachher die Fortsetzung der Geschichte. Nur, dass ihr diesen Einstieg mal gehört habt. Ich komme zu einer Bibelstelle, genauer gesagt 2 Bibelversen, und die stehen im 2. Brief des Timotheus. Da hat Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Und ich lese euch das mal vor, 2. Timotheus 1, die Sätze 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, also Timotheus wird angesprochen, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hedi hat mich gestern erinnert, dass das mein Taufvers ist. Das ist hier die Luther-Übersetzung. Wenn wir in die Elberfelder-Übersetzung gucken, die ja anerkanntermaßen die präziseste Übersetzung der Bibel ins Deutsche ist, da steht dann an der Stelle von erwecken, steht anfachen. Anfachen, dass du die Gnadengabe Gottes anfachest. Paulus spricht einen Tatbestand im Leben von Timotheus an, nämlich, dass der Heilige Geist in ihm ist. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie das geschehen war, dass der Geist in sein Leben gekommen ist, als Paulus dem Timotheus die Hände aufgelegt hat. Vielmehr möchte ich es einfach als ein Wissen bei uns voraussetzen, dass jeder Christ, der an Gott glaubt, der Jesus sein Vertrauen geschenkt hat, den Heiligen Geist in seinem Leben hat. Das ist ein Fakt. Daran erinnert Paulus hier den Timotheus. Auch wenn der Heilige Geist nun im Leben eines Christen da ist, kann man das aber nicht immer spüren. Und in Anlehnung an den Bibeltext kann man sagen, das Feuer des Geistes brennt nicht immer hell und heiß. Man könnte vielleicht sagen, es glimmt oder es schwelt manchmal einfach nur so vor sich hin. Und das soll die Frage sein, der ich heute nachgehe, die Hauptfrage, wie geht das nun, das Feuer des Geistes in meinem Leben neu zu entfachen, neu anzufachen. Ich habe eine kleine Gliederung gemacht. 1. Punkt, gucken wir uns doch noch mal kurz an, wer der Timotheus eigentlich ist. 2. Punkt, wie geht das, das Feuer zu entfachen. Also erstens, Paulus wendet sich in diesem Brief an Timotheus. Und das ist ein Mitarbeiter und ein Mitarbeiter, der ihn lange Strecken seines Weges begleitet hat, dessen geistlicher Vater er war, dessen Mentor er war. Timotheus war ein Mann, der Paulus sehr viel zu verdanken hatte. Er war ein wichtiger Mitarbeiter und Begleiter von Paulus. Und Paulus unterstützt ihn auch auf eine besondere Art und Weise. Und er schreibt ihm sogar 2 Briefe. In diesen Briefen stellen wir fest, dass Timotheus ein interessantes Persönlichkeitsprofil hat. Eigentlich stellen wir uns geistliche Leiterinnen und Leiter immer als starke Persönlichkeiten vor. Immer mutig, Alpha-Tiere, wortgewaltig, sprachgewandt, körperlich gesund, fit und positiv. Und wenn wir nun auf den Timotheus schauen, dann stellen wir fest, bei ihm ist das ja gar nicht so. Also zumindest nicht immer. Timotheus war ein Mann, der oft krank war. Wenn wir in den ersten Timotheusbrief schauen, dann lesen wir Kapitel 5, Satz 23, diesen netten Satz, der auch gerne genannt wird, wenn eine Weinflasche verschenkt wird: Trinke nicht nur Wasser, du solltest deines Magens willen auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Man könnte sagen, Timotheus war eine körperlich schwache, angefochtene Persönlichkeit. Gar nicht so der starke Held. Und wenn wir auf das Charakterprofil eingehen, dann merken wir, dass Timotheus eine zurückhaltende Persönlichkeit war. Kein Draufgänger, sondern eher scheu. Paulus musste ihn immer wieder ermutigen. In 2. Timotheus 1,8, also genau 2 Verse nach dieser Bibelstelle, die ich am Anfang gelesen habe, da steht: Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Statt schäme dich nicht, könnte man auch sagen, hab keine Angst. Paulus musste Timotheus immer wieder aufrichten: Sei nicht feige, versteck dich nicht. Und ganz offensichtlich brauchte Timotheus immer wieder viel Motivation und Unterstützung. Wenn wir diese beiden Briefe an ihn lesen, dann staune ich, wie bekannt, wie vertraut mir das alles vorkommt. Ich bin auch kein Held. Natürlich, an manchen Tagen geht's besser und an anderen geht's schlechter. Aber manchmal zucke ich ängstlich zusammen, wenn das Telefon klingelt. Ich fürchte mich manchmal davor, den Briefkasten aufzuschließen, was da wieder drin liegt. Und solche Situationen scheint Timotheus auch zu kennen. Deshalb sagt Paulus: Ich erinnere dich an etwas, das da ist. Etwas, das du nicht machen musst. An etwas, das Gott in dein Leben hineingelegt hat. Der Heilige Geist, die Gnadengabe Gottes, die in dir ist. Unabhängig, wie du dich fühlst, unabhängig von der Lebenssituation, in der du gerade bist. Und das war dieser Zuspruch durch Paulus für Timotheus, natürlich von Gott damals. Das ist aber auch der Zuspruch Gottes durch die Bibel für jeden Christen heute. Für jeden Menschen, der mit Jesus in Verbindung ist, gilt, dass er sich diese Zusage zusprechen lassen kann und in Anspruch nehmen darf. Das gilt auch für uns heute Morgen. Und so möchte ich diesen Vers, den ich vorhin an den Anfang gestellt habe, noch einmal lesen und lasst ihn uns als Zuspruch für uns auch hören. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lasst uns auf diesen zweiten Satz, das ist der Vers 7, schauen, wo Paulus den Heiligen Geist, diese besondere Gnadengabe, beschreibt. Er macht hier deutlich, was der Heilige Geist nicht ist. Er ist kein Geist der Furcht. Wie sieht das in meinem Leben aus? Wie ist das mit der Furcht in meinem Leben? Was ist die größte Angst in meinem Leben? Da gibt es einen deutschen Soziologen, Hartmut Rosa, und der hat gesagt, der Mensch der Postmoderne, also der von heute, zeichnet sich dadurch aus, dass er kein Ziel mehr hat, dass er auf der Flucht ist. Der Mensch bewegt sich nicht deshalb vorwärts, weil er ein Ziel erreichen möchte, sondern weil er vor etwas flieht. Bin ich auch ein Weglaufender, ein von der Furcht Getriebener, beispielsweise getrieben von der Furcht vor dem Coronavirus? Was ist das bestimmende Motiv für mich? Die Furcht? Die Angst? Oder wie Paulus sagt, ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Besonnenheit? Paulus spricht nicht von Begeisterung oder Euphorie, sondern von Besonnenheit als Auswirkung des Heiligen Geistes. Noch einmal, da ist etwas von Gott in mein Leben hineingelegt, das mir niemand nehmen kann. Jesus hat gesagt, ich will euch den Heiligen Geist schicken und er wird bei euch bleiben bis in Ewigkeit. Er ist also da. Er wird uns nie wieder verlassen. Dennoch spüre ich ihn nicht immer. Hedi und ich haben uns in den ersten Jahren unseres Christseins immer wieder intensiv mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Wer ist er? Was ist seine Rolle? Was bewirkt er in meinem Leben? Was ist das, die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was ist ein Leben in Fülle des Geistes? Was ist der Unterschied zwischen den Pfingstlern und den Charismatikern? Nein, das soll heute nicht mein Thema sein. Ich möchte mit euch zusammen auf diesen Satz von Paulus gucken. Er sagt, ich erinnere dich, den Geist, der in deinem Leben ist, anzufachen. Er muss angefacht werden. Wie geht das? Zweiter Punkt. Seid ihr noch okay? Könnt ihr alles hören? Okay. Damit komme ich zu diesem Anfachen. Etwas anzufachen bedeutet nicht, dass ich etwas Neues erfinden muss. Es geht vielmehr darum, etwas, das schon da ist, wieder neu zu entdecken. Es geht nicht um eine neue Theologie. Erweckung findet da statt, wo wir das gute alte Wort wieder für uns neu begreifen und ergreifen. Tun wir doch mal so, als ob wir bei einem Gespräch von Paulus und Timotheus dabei sind. Da sagt Paulus, Timotheus, du bist so ängstlich. Brauchst du nicht. Du führst als Kind Gottes ein übernatürliches Leben. Der Heilige Geist ist in deinem Leben. Und wir dürfen uns erinnern an das, was da ist. Das bringt Paulus zum Ausdruck durch das Bild des Feuers. Er spricht vom Anfachen. Entfache neu die Gnadengabe Gottes, den Heiligen Geist, der in dir ist. Paulus benutzt hier im griechischen Kontext tatsächlich das Wort für Glut, die man neu anfacht, die man neu entfacht, die man wieder neu zu einem richtigen Feuer werden lässt. Die meisten von uns kennen sich mit Feuer aus. Wir grillen zum Beispiel gerne. Naja, wir haben jetzt einen Gasgrill, aber wir haben auch einen Ofen zum Beispiel. Und Wir wissen alle, was das bedeutet, wenn man beispielsweise den Ofen am nächsten Morgen, wenn das Feuer heruntergebrannt ist, wieder in Gang setzen möchte. Man hat noch ein ganz wenig Glut und man versucht mit dünnem Papier und kleinen Holzstückchen und natürlich Sauerstoff, das Feuer wieder neu anzufachen. Entfache das, was in dir ist. Wie geht das? Was brauchst du dafür? Vielleicht braucht es eine Initialzündung, einen Anstoß, ein bisschen Glut. Vielleicht brauchst du dünnes Papier oder Holzstückchen. Vielleicht solltest du mal hineinpusten. Dann entsteht eine Flamme und du kannst nachlegen. Wo ist die Initialzündung, die ich persönlich auslösen kann? Eine Möglichkeit, wenn ich in einem Tief hänge, ist, dass ich beispielsweise am Gottesdienst teilnehme. Dass ich mir vielleicht ein Video anschaue oder eine Audiobotschaft von einer CD zum Beispiel höre. Ich hole mir einen, auf Neudeutsch, Input ab. Ich kann aber auch Kontakt zu anderen Christen suchen, zu jemandem, dem ich vertraue, dem ich zutraue, dass er mir helfen kann. Ermutigung und Rat erbitten. Hier in der Gemeinde sind wir zusammen, damit wir einander helfen können. Wir tun das auch schon, beispielsweise in unseren Hauskreisen oder in unseren Gebetskreisen. Zu einer Initialzündung gehört, dass wir uns öffnen, eine Erwartungshaltung entwickeln. Lasst uns morgens beim Aufstehen sagen, Herr Jesus, ich möchte offen sein für dich, Herr Jesus. Heute warte ich darauf, dass du zu mir redest. Im Buch Habakuk steht ein wunderbarer Satz, Kapitel 2, Satz 1. Da steht, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Lebe in Erwartung. Nicht nur in der Adventszeit, sondern wir dürfen jeden Tag mit dieser Erwartung beginnen, dass Gott in mein Leben spricht, dass Gott in meinem Leben handelt. Eine andere Initialzündung kann sein, dass Gott mein Leben erschüttert durch unerwartete Ereignisse, beispielsweise durch Krankheit. Das kann auch eine Initialzündung sein. Bei allen Initialzündungen ist es wichtig, dass wir Brennmaterial nachlegen. Wenn aus der Glut eine Flamme entstanden ist, müssen wir Brennstoff nachliefern. Was mag das sein? Was ist der Brennstoff deiner Seele? Wo steht der Futtertrog deiner Seele? Wo ernährst du dich? Wo wirst du satt? Eine wichtige Quelle ist das Wort Gottes, die Bibel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort. Wort Gottes gibt es auch in Liedern. Wir können gute christliche Musik hören oder singen, natürlich mit Maske. Wir können auch das Gespräch mit Gott suchen. In den letzten Wochen haben wir von Michael und Karen gehört, wie viele Aspekte das Gebet hat. Wir können Gott loben, wir können die Gebete der Bibel nachbeten und vieles mehr. Ohne Brennmaterial erlischt das Feuer wieder. Wenn das Feuer brennt, müssen wir täglich nachlegen. Ja, das hat auch ein klein wenig mit Disziplin zu tun. Und auch wenn wir nicht im letzten Sinn die Hüter des Feuers sind, sind wir doch in die Verantwortung gestellt. Du und ich, wir können unser Feuer entfachen. Gott hat viele Möglichkeiten in unser Leben gelegt. Der eigentliche Hüter des Feuers ist er natürlich selbst. Ja, vielleicht bis hierhin der Versuch der Ermutigung durch diese Bibelstelle, dass wir das Feuer entfachen, dass wir wirklich das in Anspruch nehmen, was da ist. Aber ich hatte ja versprochen, dass ich euch noch meine Geschichte zu Ende erzähle. Das war im Mai letzten Jahres, da hatte ich die Gelegenheit, an einem wunderschönen Segelturn teilzunehmen. Ein Freund hatte mich drauf gebracht und wir waren 10 christliche Männer auf einer Segeljacht, die eine Woche im Mittelmeer vor der kroatischen Küste unterwegs war. Wir waren alles Männer in Führungsverantwortung und diese Woche war eine Kombination aus gemeinsamen Segeln und einem intensiven geistlichen Austausch. Ich gehe jetzt nur mal auf diesen einen Punkt ein. Im Zusammenhang mit meinem Institut sind 2 Dinge passiert. Zum einen habe ich den anderen 9 Männern erzählt von meinen Herausforderungen am Institut, auch von meinen Ängsten. Und sie haben mir wirklich unendlich viel Mut gemacht. Das hat mir richtig gut getan. Zum anderen habe ich dann Gott gefragt, ob er eine Antwort für mich hat. Und die kam so schnell und so deutlich wie selten. Und dann kam dieser Vers aus Josua 1 oder diese Verse aus Josua 1, wo Gott zu Josua spricht, als er und beziehungsweise das ganze Volk nach Kanaan kommt. Und Gott hat durch diese Sätze zu mir geredet und ich lese euch mal die wichtigsten Sätze an dieser Stelle vor. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Man könnte sagen, habe ich euch bereits gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Ich übersetze mal in meine Situation. Gott sagte, nimm endlich in Anspruch, was ich dir schon längst gegeben habe. Ich bin schon längst da, ich bin schon längst an deinem Institut. Du kannst auf mich zählen. Zum Glück haben wir jetzt keine Kinder. Hab endlich einen Arsch in der Hose, mach deinen Rücken gerade, geh los und lass mich die Probleme an deinem Institut lösen. Das Ergebnis war dann weniger, dass sich die Probleme einfach so in Luft aufgelöst haben. Manche haben sich tatsächlich aufgelöst. Dafür sind ein paar andere größere gekommen. Aber die Sensation war eigentlich, dass ich selber wie ausgewechselt war, dass ich diese Ängste nicht mehr hatte, dass ich auf einmal Mitstreiter gefunden habe und dass ich auch in den Meetings, wo wir zusammensaßen, ganz ruhig auch meine Meinung vertreten konnte und es sogar in etlichen Situationen geschafft habe, mich dann durchzusetzen. Und ich erlebe es wirklich, Gott ist mit seinem Geist in meinem Leben und es ist gelungen, an dieser Stelle das Feuer neu zu entfachen. Bis hierhin vielleicht meine Geschichte. Übrigens, ich war im September wieder segeln. Erzähle ich euch ein anderes Mal, was Gott da zu mir gesagt hat. Amen.